5 Busse lassen Rollstuhlfahrer stehen, bürokratischer Aufwand bei Erleser Kirchensanierung und Rathauswiedereröffnung verschiebt sich weiter.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Mahlzeit, dem Podcast der Mahler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Martina Möller.
Hallo.
Und Patrick Kölner.
Schönen guten Tag.
Mein Name ist Katharina Göke. Ja, Barrierefreiheit und Mobilitätseinschränkungen sind auch im Jahr 2025 immer noch ein großes Thema und vor allem auch immer noch ein Problem. Das hat ein Maler-Rollstuhlfahrer auf eine ja schon echt heftige Art und Weise am eigenen Leib erfahren müssen. 5 Busse haben ihn auf dem Weg zu seiner Therapie hintereinander stehen lassen.
Ja, das hat uns alle sehr erschüttert, hat auch viele Reaktionen hervorgerufen und das hat ja für den Mann nicht nur die Konsequenz, dass er nicht zu seiner Therapie gekommen ist und vielleicht bei Regen und Kälte draußen an der Bushaltestelle stand, sondern es hat auch Folgen für seine Therapie. Welche?
Ja, also er hat 5-mal die Woche Therapie, dazu gehört Lauftraining und dazu gehört Ergotherapie und dazu gehört Massage. Ja, und wenn die ausfällt, das ist auch schon öfter vorgekommen, das ist jetzt nicht der erste Vorfall, auch dass mehrere Busse ihn nicht hintereinander mitgenommen haben, so viele waren sonst noch nie. Die Kosten bekommt er nicht erstattet, er muss dann immer Ausfallkosten selber zahlen, weil die Krankenkasse das eben nicht übernimmt wegen Eigenverschulden. Da sind sie auch im Recht. Aber Mike Gräßler, so heißt der Rollstuhlfahrer, sieht es ehrlich gesagt nicht ein, dass er das jedes Mal übernimmt, weil es halt eben auch echt seit Juni oder Juli 2024 wirklich regelmäßig vorgekommen ist. Weil er auch sagt, ja, ich bin doch mit Puffer an der Bushaltestelle, ich bin rechtzeitig da, ich plane sogar mittlerweile sozusagen ein, dass ich mal vielleicht einen Bus nicht nehmen kann. Aber wenn er dann halt eben regelmäßig deswegen, weil Busse ihn nicht mitnehmen, wofür er nichts kann, dann halt nicht zu seiner Therapie kommt, sieht er dann nicht ein, dass er das dann immer die Kosten übernehmen muss.
Und abgesehen davon hat es ja auch noch andere Konsequenzen. Therapietermine sind rar, das weiß ja jeder, der versucht, irgendwie Physiotherapie oder andere Therapien zu bekommen. Und das ist ja für so ein Therapiezentrum oder einen Therapeuten auch nicht lustig, wenn er immer weiß, ich habe jetzt einfach hier so eine Lücke und könnte die eigentlich sinnvoll füllen.
Ne? Genau. Und
selbst wenn man die Kosten erstattet, kommt, das ist ja insgesamt sehr unbefriedigend.
Genau.
Wir haben ja jetzt viele Reaktionen darauf bekommen und haben gesagt, du hast ja auch mit der Feste schon gesprochen.
Genau.
Und es geht uns ja nicht darum, jetzt irgendwie ein Bashing von Busfahrerinnen und Busfahrern
absolut
zu betreiben.
Nicht.
Wir haben ja auch die Argumente geschrieben, ne? Wenn der Bus voll ist, der kann niemanden bitten, wenn da 2 Frauen oder 2 Eltern mit Kinderwagen stehen, dann kann man nicht sagen, steigt ihr mal aus, damit der Rollstuhlfahrer weiter. Und dann, wenn der Bus voll ist, ist er halt voll.
Ja.
Das ist alles sehr unbefriedigend. Und wie kann dem Mann denn jetzt vielleicht geholfen werden?
Ja, das ist echt ein Problem. Also die Festische hat sich, wie gesagt, natürlich haben wir angefragt und reagiert und die haben ihn zum einen erstmal für den Tag, an dem es passiert ist, angeboten, die Kosten zu übernehmen für die ausgefallene Therapie und haben dann auch gesagt, dass sie jetzt, also die Busfahrerinnen und Busfahrer werden regelmäßig geschult eben im Umgang mit Menschen mit Behinderung und da wollen sie jetzt nochmal verstärkt auf die Dienstvorschriften wegen des Vorfalls hinweisen, haben natürlich auch alle Busfahrerinnen und Busfahrer nochmal schriftlich angeschrieben und hoffen so, dass sich die Situation verbessert. Ansonsten ist es natürlich schwierig. Ich habe auch schon zumindest mal das Thema Taxi angesprochen in dem Gespräch mit der Schwester und dem Rollstuhlfahrer. Da ist es aber so, dass vor allem das große Problem ist, dass man ja dafür auch Taxis braucht und das wäre dann ja 5-mal die Woche, die eine Rampe haben, weil er ist mit einem elektrischen Rollstuhl unterwegs. Und das ist echt schwierig. Ich habe auch nochmal selber schon mal kurz zu dem Thema recherchiert, werde mich mit ihm auch nochmal treffen und das Thema Taxi und Taxischein auch nochmal beleuchten und wie die Situation jetzt ist. Da ist es echt schwierig, so ein Taxi zu bekommen und das dann, wie gesagt, 5-mal die Woche. Sind eigentlich die Öffis mit so die größte Sache, wie ihm geholfen werden kann, ehrlich gesagt.
Vielleicht hört er ein Taxifahrer zu jetzt gerade oder kennt jemanden, der Taxi fährt, der vielleicht eine Idee hat oder ein Angebot machen kann, also einfach vielleicht melden.
Ja.
Also wir recherchieren auf jeden Fall weiter
und
bleiben auch dran an dem Thema. Und was du gerade schon angesprochen hast, ein Taxischein, mit dem man zum Beispiel auch zu Krankenhäusern gebracht wird, ne, wo die Kosten dann für die Fahrten erstattet werden oder zu ärztlichen Behandlungen. Das ist offensichtlich nicht so leicht, den für Therapietermine zu bekommen. Wir gehen der Sache nochmal nach und schreiben das auch nochmal dezidiert auf.
Yes.
Wir sind da noch mitten in der Recherche. Aber wenn Sie da eine gute Idee haben oder eben auch was beitragen möchten zu dem Thema, dann melden Sie sich doch gerne bei uns.
Genau.
Ansonsten kann ich das bestätigen. Also ich blicke auf eine lange Zeit als Schüler zurück, wo ich von Sinsen zum ASG mit dem Bus gefahren bin. Und zu Spitzenzeiten ist das kein Vergnügen, mit dem Bus zu fahren. Wenn alle Schulen parallel aus haben oder so, ne? Da möchte man fast lieber laufen, als da mit dem Bus zu fahren. Da ist ein Geschrei da drin und ich kann die Busfahrer schon verstehen, dass sie sagen, die Tür bleibt zu, ich fahre jetzt durch.
Ja, natürlich.
Weil es auch zu gefährlich ist, ne?
Herr Gräßler hat mir auch erzählt, im Sommer fährt er auch immer mit seinem elektrischen Rollstuhl selbst nach Hüls. Mhm. Aber bei der Jahreszeit, wenn es da noch regnet oder schneit oder so kalt ist, dann macht er das natürlich nicht. Das ist ja auch verständlich, dass er das nicht macht. Ja, und bei den Facebook-Reaktionen haben wir ja auch schon vor der Aufnahme mal drüber gesprochen. Ja,
einige zweifeln das an, ne, und sagen, also 5-mal kann er wohl nicht sein oder so, aber die Festische hat immer nicht widersprochen,
nein,
dass es so ist.
Nein, die prüfen den Vorfall. Konnten mir, als ich mit ihnen gesprochen hatte, auch noch nicht sagen, warum es zu diesen 5 Nichtmitnahmen hintereinander kam. Aber da sie haben es ja angeboten, die Kosten zu übernehmen, und das würden sie ja nicht tun, wenn sie daran zweifeln würden. Und ganz ehrlich, ich habe den Mann ja auch kennengelernt, den Rollstuhlfahrer, den Herrn Gräßler, und mir fällt absolut überhaupt kein Grund ein, warum er sich das ausdenken sollte.
Ja, also, es gibt auch Zeugen dann dafür. Also wenn es 5-mal war, also da waren ja auch Leute im Bus, die das dann gesehen haben.
Ne? Sehr wahrscheinlich, da die Busse voll waren, genau, das wird es auf jeden Fall Zeugen geben. Und wie gesagt, aber das ist halt auch Facebook, das wissen wir alle, da schreibt dann jeder seinen Senf dazu. Mhm. Und das muss man dann als Betroffener auch ehrlich gesagt ignorieren.
Und wie gesagt, wir wollen jetzt nicht dahergehen und sagen, die böse Festische, nein, die kriegst sich hin, wie du gerade schon gesagt hast. Es gibt Situationen, da ist es einfach schwierig.
Genau.
Ne? Da haben es die Leute, die am Lenkrad sitzen, auch nicht leicht. Und wenn der Bus voll ist, ist der Bus voll. Was soll der oder diejenige dann tun, die pünktlich ihre Haltestellen ansteuern muss? Also es gibt dann wirklich in dem Moment oft nicht die richtige Lösung. Aber das Thema ist ja offensichtlich für viele Menschen so interessant, dass wir ja vielleicht auch dran mitarbeiten können, mal zu suchen, wo ist denn die Lösung für so ein Problem?
Genau.
Ne? Was ist zum Beispiel, ich kann mir 1000 Sachen vorstellen aus meinem persönlichen Umfeld zum Beispiel, was ist denn mal mit Nachbarschaftshilfe? Weil was ist denn mal mit sozialen Diensten, die vielleicht da eine Möglichkeit sehen? Also wie gesagt, wir sind da noch nicht am Ende des Themas und halten Sie hier auch gerne auf dem Laufenden.
Genau, ja, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, klar, wenn der Bus voll ist, ist er voll, aber 5-mal hintereinander ist dann trotzdem schon irgendwo heftig. Und wie gesagt, wie er gesagt hat, gab es zumindest in schon 1-2 Fällen, hätte es die Möglichkeit gegeben, dass er trotzdem mitgenommen worden wäre, weil der Bus dann doch nicht so voll war, dass es da gar keine Möglichkeit gegeben hat. Das wollte ich jetzt trotzdem auch nochmal dazu sagen.
Ja. Ja, die Plätze für sowas ist halt begrenzt. Also da sind dann Kinderwagen, da sind Leute mit Rollatoren.
Genau.
Und da müsste eigentlich dann auch ein Rollstuhlfahrer hin.
Genau, das ist die Sonne. Also es gibt ja sozusagen einmal den Bereich für Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und einmal den Bereich für Kinderwagen und Menschen mit Rollatoren und den Bereich für Rollstuhlfahrer auf der Sondernutzungsfläche. Mhm. Wenn der voll ist, hat eigentlich der Busfahrer schon die Anweisung zu gucken, dass man das dann so hinbekommt. Also in den großen Gelenkbussen gibt es ja auch teilweise 2 Bereiche.
Ja.
Dass man dann halt schon guckt, okay, wenn da noch ein Platz frei ist, vielleicht kann sich jemand mit Rollator dann auf einen Viererplatz setzen, wenn der frei ist, und die Kinderwagen dann weiter nach hinten. Also da gibt es schon Möglichkeiten, und dazu sind sie auch angewiesen, solange der Bus eben nicht komplett voll ist. Wenn er komplett voll ist, ist er voll. Leute zum Aussteigen bitten oder auffordern dürfen die nicht, und das ist ja auch richtig so, das muss man auch sagen.
Ja, und die Festische, die bemüht sich auch um Sicherheit.
Absolut.
Also die machen ja jetzt seit ein paar Jahren auch dieses Rollator-Training in Hüls auf dem Marktplatz in Zusammenarbeit mit der Polizei und Altenheimen auch, ne, also wo dann Leute eben geschult werden, wie sie damit umgehen im Bus. Ne, und weil das nimmt ja zu. Also
absolut.
Die Leute werden älter, die sind mobil mit dem Rollator, eben auch mit dem Rollstuhl, und viele fahren mit dem Bus, ne, weil sie nicht mehr Auto fahren wollen oder kein Auto mehr haben. Da ist ja schon ein Problem.
Absolut. Und wie Martina jetzt schon mehrfach gesagt hat, uns geht es ja nicht ums festische Bashing, sondern uns geht es darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie dem Mann, aber halt auch natürlich nicht nur Herrn Gräßler, sondern generell Menschen mit Behinderungen in solchen Fällen geholfen werden kann. Und halt eben auf schon noch Barrierefreiheit und Mobilitätseinschränkungen hinzuweisen.
Genau.
Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Werbeblock. Alles über das, was wir hier sprechen, also nicht in unserem Podcast, sondern unsere Videos, Livestreams, Artikel, den Lokalsport, Bildergalerien, findet ihr in der MZ Plus App. Die gibt es für iOS und Android, und auf unserer Webseite www.marela-zeitung.de. Wir haben gerade in den Shownotes einen Link zu einem Angebot, 1 Euro für 8 Wochen. Könnt ihr einfach mal draufklicken und ausprobieren. Vielleicht ist das ja was für euch. Dann suchen unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Logistik weiterhin Taschengeldjäger. Das ist eine Aktion, die richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren, die eben ihr Taschengeld aufbessern möchten, indem sie Anzeigen und Zeitungen verteilen. Da wird noch für unsere Standorte in Mahl und Herten gesucht. Und da lautet die Adresse taschengeldjäger.de, Jäger natürlich mit AE. Da könnt ihr und eure Eltern euch einfach draufklicken, informieren und vielleicht ist das ja was für euch. Und unser Werbemarkt sucht weiterhin Telesales Manager für unseren Standort hier in Mahl. Da geht es um den Verkauf von Digital- und Print-Werbeprodukten für unsere Kunden im Verbreitungsgebiet, ganz nach dem Motto Explore Your Sales Talents. Und genau unter der Adresse exploreyourtalents.de/jobs findet ihr alle Informationen und sogar direkt ein Bewerbungsformular, wo ihr euch bei uns bewerben könnt. Und wer weiß, vielleicht können wir euch ja bald bei uns als Kollegin oder Kollegen begrüßen. Ja, dann sind wir jetzt bei der Erlöserkirche und eigentlich müsste bei dem Kulturzentrum dringend saniert werden. Vor allem das Mauerwerk und die Außenfenster haben das ziemlich nötig. Doch die Arbeiten liegen erstmal auf Eis. Dabei spielt wohl auch Bürokratie mal wieder eine große Rolle, wo wir uns ja eigentlich alle einen Abbau wünschen. Patrick, was ist denn der Grund für den Sanierungsstau?
Ja, diese Erlöserkirche, das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude und das ist die Krux daran. Also da gibt es mehrere Behörden, die dafür zuständig sind. Da muss man erstmal wissen, welche das ist. Und der Heribert Bösing ist an uns herangetreten, der ist Schatzmeister beim Heimatverein in Mahl. Die sind für dieses Gebäude verantwortlich. Seit 2019 betreiben die das so als Kulturzentrum. Da finden bis zu 250 Veranstaltungen im Jahr statt. Da kann geheiratet werden, da sind kleine Konzerte, man kann das Ding mieten für private Veranstaltungen, man kann entweder den ganzen Saal haben, man kann den Vorraum haben und so weiter. Und das Ding ist natürlich in die Jahre gekommen, ist jetzt nicht der Kölner Dom oder so, aber ist in die Jahre gekommen, da ist viel kaputt, die Fenster sind marode, das Dach ist marode, da muss was gemacht werden. Und die hatten jetzt wohl einen Termin mit der ehemaligen Dombaumeisterin vom Kölner Dom, ist die stellvertretende Vorsitzende von der NRW-Stiftung. Und die hat auch schon Mittel bewilligt, dass das gemacht wird, diese Fenster. Sie sagt, legen Sie los, der Winter kommt und der ist sich auch sicher. Aber es war auch jemand da von der unteren Denkmalbehörde. Und der hat gesagt, nee, da muss erstmal ein Gesamtkonzept erstellt werden. Dann müssen die Farben analysiert werden, die dafür benutzt werden. Also das ist dann so dieses Bürokratiemonster, was wir so haben in Deutschland, wo der Heribert Bösing sich dann, der fiel nichts mehr ein. Der war erstmal sprachlos und da sind doch Sachen, die dringend gemacht werden müssen. Und vor allem, da ist schon so viel gemacht worden bei diesem Projekt, also über die Jahre. Also die haben da wirklich neue Stühle rein und die Fenster mit Spendengeldern, da ist viel gemacht worden. Und jetzt dann sowas. Ne? Also da packt er sich an den Kopf und denkt, das kann doch nicht sein. Also die Baumeisterin erkennt, was nötig ist und
Und dann soll jetzt erstmal ein Gesamtkonzept erstellt werden, was ja auch absolut Zeit in Anspruch nimmt. Und wir sehen das Wetter draußen, vor allem mit Fenstern und Mauerwerk, mit Winter und Veranstaltungen, wäre ja eigentlich schon ganz gut, wenn das jetzt mal angefangen würde, diese Sanierung.
Zumal die Mittel da bewilligt worden sind von dieser NRW-Stiftung. Also die sagen, mach fertig. Ne? Und es gab auch schon eine Firma aus Mahl, eine Malerfirma, die sich dazu bereit erklärt hat, die ein Angebot abgegeben hat. Und da waren die auch mit einverstanden. Und ist jetzt aber noch liegt auf Eis. Ne? Also das ist schon.
Und der Heimatverein hat schon eine Menge gemacht.
Ja.
Ne?
Ja.
Die haben also diese Buntglasscheiben, die man von innen sieht, das ist schon alles gemacht. Und da hat auch Herr Bösing eine riesen Spenden- und Fundraising-Aktion draus gemacht. Wir haben da immer wieder drüber berichtet.
Ja.
Und man muss ja wirklich sagen, der Heimatverein hat die Kirche übernommen, nachdem die ESM, Evangelische Stadtkirchengemeinde, die Kirche aufgegeben und entwidmet hat. Und dieses Kulturzentrum wird wirklich gut angenommen.
Das ist mit einer der Veranstaltungsorte in Mahl.
Das ist einer der meistbesuchten Veranstaltungsorte in Mahl. Und das ist natürlich schon heftig jetzt für so einen Verein. Der Verein ist groß und da sitzt auch viel Know-how in allen möglichen Gewerken und Fachbereichen. Aber das für einen Verein ist ja eigentlich gar nicht darstellbar.
Nee, absolut.
Da müsste man sich wirklich mal ein bisschen eine pragmatischere Lösung überlegen, ne, damit die da klarkommen.
Das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, weil eben, er sagt, also der Winter steht vor der Tür, der Wind pfeift da durch die Fenster und er hat auch gesagt, also wenn die nicht im beim Bau dieses Hauses auf gutes Holz geachtet hätten, wären die schon längst vermodert, die Fenster. Die wären wahrscheinlich schon rausgefallen.
Ja.
Ne?
Ja.
Also ich habe mir das auch vor Ort angeguckt, und da ist dringend Bedarf. Ne? Also die Farbe
blättert
ab.
Gesehen.
Und auch dann eben so dieses Holzdach oder so, das ist sehr marode. Ne? Und am Dach müssten sie auch noch ein bisschen basteln. Ne? Und ansonsten ist schon, wie du sagst, ist schon viel gemacht worden. Ja. Ist wirklich ein kleines Schmuckstück geworden. Man kann da tolle Sachen machen. Chris Kramer kommt da regelmäßig hin. Also sind auch so Stammgäste, die das Ding schätzen.
Na, jetzt am Wochenende treten Tonfisch auf.
Tonfisch kommt da jetzt, er hat regelmäßig
Klassikkonzerte.
Genau,
also hier alles. Die ganze Bandbreite.
Genau, ne, Volker Zwetschke, Klavierkonzerte oder so, da steht ein Flügel drin und sowas alles. Ne, also das wird auch sehr multikulturell angenommen.
Ja.
Also das ist ein breites Angebot und ja, wäre schön, wenn die da schnell vorankommen würden. Aber diese Mühlen, die malen halt langsam. Also ich sage nur Stichwort zum Beispiel Baustelle auf der A52,
ja.
Da bist du im Thema. Also 1,2 Kilometer Dämmschutzwand dauert jetzt über ein Jahr. Und
ja, vor allem auch nur für eine Seite.
Für eine
ne?
Seite, ne? Also da fragt man sich, ja, wo leben wir denn? Also einfach so ist die Baustelle jetzt eingestellt. Ne? Und,
ja gut, sie arbeiten ja schon noch dran. Das geht ja aktuell um die Brücken. Dass da das doch mehr aufwendiger ist, da die Lärmschutzwände zu installieren als vorher gedacht. Verschiebt sich jetzt wieder um Wochen.
Wir schweifen ab, aber können wir froh sein, dass die Autobahn nicht unter Denkmalschutz steht, sondern nur die Erlöse kriegt. Aber wer sich mit solchen Gebäuden beschäftigt oder sie sogar sanieren will, dem muss klar sein, also es gibt eine untere Denkmalbehörde, die ist auf Ebene der Stadt, der Kommune, dann gibt es die obere, die ist für den Kreis zuständig, dann gibt es die oberste, die ist vom NRW-Ministerium und dann gibt es noch das Denkmalfachamt in Münster vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe und kann man sich aussuchen, was man für ein Objekt hat, womit man da zu tun hat. Also das ist schon.
Du hast ja auch die Stadt angefragt. Was sagt die aktuell dazu?
Ja, der Prozess ist angeschoben und man muss jetzt abwarten, wie die Abstimmung da läuft.
Okay, ja, gut. Dann wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, auch darüber weiter berichten. Ja.
Also der Heribert Bösing hat die Leute von der Stadt also ausgenommen. Er sagt bei allen Schwierigkeiten, die die hatten, also da ist er eigentlich so d'accord, dass die immer um eine Lösung bemüht waren oder so. Ne? Aber jetzt ist er an dem Punkt, wo er denkt, das muss dringend gemacht werden.
Und dass dann gesagt wird, macht nochmal ein Gesamtkonzept und dann können wir erst sanieren. Ja. Das wird ja sicher, so wie wir Deutschland und Bürokratie kennen, auch Monate dauern, bis es dann wirklich losgeht.
Da muss man zu seiner Ehrenrettung auch noch sagen, der Mann ist jetzt 82 Jahre alt und ist da quasi Einzelkämpfer für diese Erlöserkirche.
Ja, also dessen Einsatz ist wirklich unfassbar groß, das muss man wirklich sagen.
Also der ist der Tourmanager für die Events, kann man so sagen, also Veranstaltungsmanager. Ne? Der stellt die Informationen zusammen, das ganze Programm und
der macht die Werbung.
Der macht die Werbung und so ist da rundum aktiv. Ja. Also muss man ihm hoch anrechnen.
Absolut,
ne?
Absolut.
Und da sind jetzt echt mal die Behörden gefragt, auch da ein bisschen Dampf zu machen und mal zu verstehen, dass hier wirklich so ein Stück meiner Geschichte auch auf dem Spiel steht. Ne?
Absolut.
Ja, also Stempel aufs Dokument und dann ab.
Oder so.
Ja, von einer Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes zur nächsten. Auch beim Mahler Rathaus gibt es neue Entwicklungen. Der Zeitplan und somit auch die Wiedereröffnung verschiebt sich mal wieder. Weiter nach hinten. Martina, was sind denn dieses Mal die Gründe für die Verzögerung?
Komme ich gleich zu, aber ich würde gerne einmal so ein bisschen über den Tellerrand gucken, weil ja dieses Thema, man muss ja eigentlich nur noch Rathaus sagen, ne, dann zielt man sofort Emotionen, positive, wie meistens aber eher negative und die Reaktionen sind dann auch sehr heftig und das ist immer auch jetzt ein Spielball der Politik geworden. Aber ich habe ein Zitat gefunden, das lautet, die Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses verzögert sich. Und die Kosten sind stark gestiegen. Man war anfangs bei 37,5 Millionen. Und wir sprechen nicht von Mahl, wir sprechen von Bocholt.
Oh!
Das Bocholter Rathaus wird saniert in zwei Sätzen. Ich erzähle es mal ganz kurz. Ist ein Gebäude aus den 1970er Jahren, 1977 eingeweiht. Ist auch stark sanierungsbedürftig. Sollte schon jetzt im November wieder neu bezogen werden. Also das wird auch frühestens in zwei Jahren stattfinden. Unsere Kollegen in Bocholt von der Borkener Zeitung, Volkszeitung berichten immer fleißig darüber. Da lag es jetzt unter anderem daran, und dann soll es auch genug mit Bocholt sein, dass Aufbauten geplant werden und man die Architekten jetzt festgestellt haben, das gibt die Statik so gar nicht her.
Mhm.
Und es hat da auch schon einen Wechsel bei den Planern und Architekten gegeben.
Okay.
Also auch eine Geschichte, die nicht in allen Details, aber in manchen mit Mahl vergleichbar ist. Im Unterschied zum Mahl ist das Bocholter Rathaus aber auch ein Gebäude, in dem da auch ein Kulturzentrum, also mit Theaterbühne und Platz für ein paar hundert Zuschauer ist. Aber wie gesagt, da sind die Kosten Stand jetzt auch noch nicht das Ende der Fahnenstange von 37,5 auf 84 Millionen gestiegen. Da liegen wir natürlich weit drüber.
Ja.
Obwohl jetzt die letzte Nachricht aus dem jetzt öffentlichen Lenkungsausschuss, zumindest zum Teil öffentlichen Lenkungsausschuss, war, wir könnten auch bei 147 statt 149 Millionen. Ich denke, am Ende des Tages ist das jetzt auch eine Summe, wo man sagt, ja, jeder Euro, den man sparen kann, ist gut.
Absolut, also das sehe ich auch als gute Nachricht.
Moment,
der Haken kommt schon,
weil das Amt für Gebäudemanagement schon gesagt hat, ja, aber wir können jetzt auch noch nicht definitiv sagen, dass da jetzt nicht noch was kommt. Man muss vielleicht wissen, warum ist das eigentlich so, dass bei öffentlichen Gebäuden die Kosten immer so explodieren? Man muss dann auch wieder unterscheiden bei Neubauten und Sanierung. Also diese Sanierung in Mal hat von Anfang an unter der Prämisse stattgefunden, dass man sagt, wir können erst bei jedem Bauteil eigentlich ermitteln, wie groß die Schäden sind. Das haben viele Leute nicht mehr auf dem Schirm. Ich selber habe da auch irgendwie gar nicht mehr so dran gedacht. Ja. Aber es steht tatsächlich auch in einem Fachaufsatz zum Malerrathaus, der für oder von dem Projektplanern HPP Planungsgesellschaft auch entweder in Auftrag oder von einem Mitglied auch geschrieben worden ist. Das habe ich irgendwo gefunden. Und das hat man, glaube ich, auch lange so ein bisschen vernachlässigt. Also jetzt aktuell geht es um das Faltdach über dem Sitzungstrakt und es geht, dass im Prinzip eine Konstruktion ist wie eine Brücke.
Ja.
So, und dann hat man das jetzt aufgemacht, weil wir sind ja jetzt gerade schon beim Sitzungstrakt bei der Sanierung und hat festgestellt, da sind Hohlräume drunter, mit denen man jetzt mal gucken muss, wie verfahren wir denn jetzt mit denen? Anderer Punkt ist, wenn man jetzt zum Beispiel von Richtung Türmchen zum Malerstern geht, dann kann man von der Seite sehen, dass dort der Beton offen ist und man sieht eben diese rostigen Stahlmatten da drin. Kann ja nicht so bleiben. Man war ja schon mal so weit, oder es gab ja, Katharina weiß das nicht mehr, die war damals hier noch nicht im Dienst, ich weiß nicht, Patrick, warst du schon da, als es noch diese Bürgerinitiative gab, die versucht hat, die Rathaussanierung zu stoppen, die gesagt hat, wir möchten einen Neubau und wir möchten das nicht. Also ich glaube, wenn man viele Sachen, die man heute weiß, also hinterher ist man immer schlauer, gewusst hätte, hätten vielleicht mehr Leute gesagt, okay, wir lassen das mal.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Denn auch wir sind ja in Mal, also es sind immer von anfänglich 70 Millionen Euro, ist immer die Rede. Also ich kann mich noch erinnern, das war mein erstes Jahr, dass ich hier in Mal gearbeitet habe, da war die erste Prognose, sage ich extra, 37,5 Millionen, deshalb kam ich auf Bocholt. Und was da jetzt am Ende rausgekommen ist, also es wird schon sicherlich ein tolles Gebäude. Also ich bin im Gegensatz zu vielen Leuten, die sagen, das ist auch noch protestlich, nicht dieser Ansicht. Also ich glaube, diese Nachkriegsmoderne oder diese Nachkriegsarchitektur, die ist schon auch so kulturgeschichtlich wichtig für uns. Ob dafür jeder Preis zu zahlen ist, das ist natürlich die zweite Frage.
Ja, absolut. So.
Ne? Heißt also, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo wir sagen, jetzt gucken wir uns irgendwas an. Wir haben ja Berichte zum Beispiel darüber, dass jemand, der da Fehlbohren gemacht hat, als er ein Gerüst an die Wände stellen wollte, auch noch große Schäden verursacht hat. Ne? Dass man jetzt auch erstmal gucken muss, wie beheben wir die denn jetzt wieder. Also da kommen immer wieder neue Sachen zutage. Ich hatte leider zeitlich noch nie die Möglichkeit, an so einer Baustellenführung teilzunehmen, würde ich total gerne mal machen.
Ist auch sehr spannend.
Alle Leute, die da waren, sagen ja, also wenn man dieses Gebäude einmal so erlebt und auch versteht, was es für eine Architektur ist, sieht man das schon ein bisschen anders. Wie gesagt, immer mit der Konsequenz, ob man dafür jetzt jeden Preis zahlen muss, gerade in diesen Zeiten, wo Städte und Kommunen und Land und Bund auch wirklich große finanzielle Sorgen haben. Aber jetzt ist es nun mal so, jetzt muss man da durch oder darf man da durch? Ich glaube, dass man viele Menschen versöhnt sein werden, wenn es mal fertig ist. Aber die Fertigstellung wird sich ja jetzt schon wieder verzögern. Ja. Wir sind jetzt bei 2029.
Ja. Wer weiß, was dann noch passiert. Dann kommt noch ein kalter Winter und ein heißer Sommer.
Also ja, oder wieder, jetzt ist ja auch.
Inflation ist ja auch noch. Ne?
Also, genau.
Aber das ist ja gang und gäbe bei großen staatlichen Projekten. Also wir hatten Stuttgart 21 aktuell, wir haben den Berliner Flughafen, wir haben die Elbphilharmonie und. Also ich wüsste nicht, ob es in der Privatwirtschaft auch ständig so ist oder wir kriegen es vielleicht nicht mit, aber es wird anders da laufen.
Wir haben ja immer wieder auch mit Unternehmern oder Leuten aus der Wirtschaft, die gesprochen haben, also bei uns wäre der Geschäftsführer schon längst rausgeflogen. Ja. Das ist das eine, dass man bei vielen Sachen zu spät, zu genau hingeguckt hat, der Auffassung bin ich auch. Mhm. Aber ich bin eben auch kein Bauexperte. Ich könnte jetzt nicht im Detail sagen, was hätte man denn verhindern können oder wo hätte man schon vorher sehen können, dass da was im Argen liegt, dass der Denkmalschutz noch dazu kommt, dass oder der Kostentreiber ist. Da sagen ja viele Experten, das ist nicht so. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, muss man aber, auch wenn er tatsächlich mehr Planungskosten als alles andere verursacht, muss man aber auch da, ähnlich wie im Fall Erlöserkirche, mal gucken, was ist denn überhaupt lebensnah? Mhm. Ich weiß nicht, ob es entscheidend ist für so ein Baudenkmal, damit man sagen kann, so, also Kulturhistoriker werden mich wahrscheinlich jetzt verfluchen für diese Aussage, aber müssen da jetzt wirklich Waschbetonplatten auf dem Kreherplatz liegen? Die macht heute keiner mehr. Ja. Die werden einfach nicht mehr hergestellt. Ja. So, das heißt, wenn ich mir jetzt, ich muss mir jetzt jemanden suchen, der die herstellt, und dann macht der für mich eine Charge X und die ist natürlich utopisch teuer, weil es gar nicht anders geht. Ja. Der muss dafür eine Produktion erschaffen. Also das ist schon alles schwierig, schwierig.
Absolut.
Und ich bin auch nicht der Ansicht, dass ich da jetzt irgendwie alle, die an dem Projekt beteiligt sind, von so die Hände reinwaschen und sagen, ja, wir können da nichts für. Natürlich kann man auch Planungsprozesse besser koordinieren, kann man besser auf die Finanzen gucken. Aber am Ende des Tages, ne, wie wir gerade schon gesagt haben, jetzt ist das Rathaus zu einem Drittel, würde ich mal sagen, fertig. Mhm.
Ja, ein Problem ist auch, das Ding ist zu einer Zeit entstanden, als Geld keine Rolle spielte. Genau. Einmal. Das ist das Problem. Also da sind die Gelder geflossen, Chemie, Kohle, das war alles wunderbar. Oder so. Die Stadt hatte eine goldene Zukunft. Man hat große vierspurige Straßen gebaut und hat von vier Türmen fantasiert. Also man kann froh sein, dass die nicht gebaut wurden,
sonst wären wir jetzt
bei einer Milliarde wahrscheinlich oder so.
Wenn da vier Türme.
Ne, aber da können wir noch, aber das ist ja ist lange her. Ne?
Ja. Und, aber es gibt ja auch äußere Einflüsse, wo auch dann die Leute, die auf der Baustelle arbeiten, eigentlich auch gar nichts für können. Also ist ja jetzt auch eine Firma, glaube ich, wieder insolvent und eine andere Firma hat sich zurückgezogen.
Wirklich, es war Corona, es ist der Ukraine-Krieg, das kann man alles nicht von der Hand weisen. Ja. Ne? Insgesamt ist es aber nicht alleine eine Verkettung unglücklicher Umstände.
Absolut
das wäre
nicht.
Auch nicht
absolut
richtig,
nicht.
Das so zu sagen. Nee. Ne?
Also. Genau.
Und jetzt kann man nur hoffen, dass es jetzt planmäßig und zügig dann auch zumindest immer so Fortschritte gibt, dass die Leute das, wenn man vorbeigeht, auch sieht, aha, ne? So wird es mal aussehen. Oder jetzt sieht man schon, dass es neu ist. Es gibt ja auch Leute, die sagen, diesen Beton kann man gar nicht sanieren.
Mhm. Ja.
Aber ich habe auch mal so eine Führung mitgemacht. Wir haben auch einen Livestream mal gemacht.
Mehrere.
Also ich kann bestätigen, das ist schon so ein interessantes Gebäude.
Absolut.
Also außergewöhnlich für mal, wenn man dann oben auf dem Dach steht und einen tollen Blick hat. Also wäre das, also kann ich jedem nur empfehlen, mal da durchzulaufen und zu sehen, was wir da kriegen für unser Geld.
Ja.
Aber das ist wirklich ein tolles Gebäude.
Absolut.
Also absolut außergewöhnlich. Für Architekten ein Traum, ne? Und
Also Stand jetzt kann man vielleicht das Fazit ziehen, es passt eben nicht mehr in die heutige Zeit. Es ist als Baudenkmal und als kulturgeschichtliches Denkmal ist es sicherlich von großem Wert. Aber was macht jetzt so eine Stadt wie Mal damit? Es ist einfach total überdimensioniert.
Ja.
Und trotzdem ja von den Büroflächen auch nicht so, dass sie alle reichen. Ne? Das haben wir ja auch schon thematisiert. Also ist ein schwieriges Thema und man kann nur hoffen, dass die Leute, wenn sie dann am Ende sehen, dass es gut ist, auch sagen, okay, es ist gut.
Ja.
So, wir haben ja, der Kollege Thomas Brisch hat es berichtet, Denkmalschutz nachgewiesenermaßen ist ja nicht erst seit 2013 oder seit 2017 oder 15 oder 20 ein Thema, sondern es war schon in den 80er Jahren. Warum? Weil das Rathaus Sanierungsbedarf hatte und die Stadt Mal dachte, oh je, wo nehmen wir jetzt das Geld her, um diesen Klotz zu nehmen? Und vielleicht hilft uns da der Denkmalschutz.
Mhm.
Die Rechnung ist jetzt nicht so gut aufgegangen.
Nee. Ja, aber wenn man von der Sanierung des Rathauses spricht, ist natürlich auch Marschall 66 immer noch sehr, sehr eng damit verbunden. Da wollten wir auch noch mal kurz drauf eingehen, weil das ist ja mal wieder ein Beispiel, wie man ein denkmalgeschütztes Gebäude doch echt in Kostenrahmen und auch einigermaßen im Zeitplan hinbekommt und sanieren kann.
Genau, also zum einen ist Marschall 66 ja untrennbar mit der Rathaussanierung verbunden, denn wer sich noch erinnert, um Fördermittel für die Rathaussanierung zu bekommen, hat sich die Stadt Mal beim Land beworben und hat sich mit dem Modell damals noch SPD-Landesregierung beworben, soziales Rathaus, heißt also ein Bereich, in dem man nicht nur seine Angelegenheiten bei der Stadt erledigen kann, ich sage jetzt mal Ausweis verlängern, keine Ahnung, alle möglichen Anträge stellen, sondern auch ein Treffpunkt, wo Veranstaltungen stattfinden, wo Vereine andocken können, wo es Beratungsangebote gibt. Und das alles so, dass man eben auch ohne Schwierigkeiten reingeht und sagt, guten Tag, da bin ich und jetzt möchte ich hier, keine Ahnung, Angebote der Spiliothek wahrnehmen oder ich möchte mal einen Rat haben zu dem Thema XY.
Ja.
Und dieses soziale Rathaus fand dann auch Gehör bei der Landesregierung und dann sind Experten gekommen und haben geguckt, ja, wo könnte man das denn machen? Dann ist die Stadt hingegangen und gesagt, ja, wir haben ja noch die Fläche hier unten. Wer das Rathaus kennt, wenn man reinkam, aus dem Foyer ging man einen Flur entlang und rechts und links davon war dann, oder je nachdem, welchen Flur man nahm, war dann die ehemalige Stadtkasse.
Ja.
Die war dann vorgesehen, hat das Land gesagt, nee, die ist viel zu klein. Und so kam man dann auf die Fläche des Skulpturenmuseums. Und dazu muss man dann wissen, das Skulpturmuseum hat schon immer gesagt, naja, wir könnten das, hätten es gerne etwas größer, wir hätten auch gerne vernünftige Lagerräume, wir hätten auch gerne einen Raum für Museumspädagogik und einen schönen anderen. Der Glaskasten ist toll, aber der reicht irgendwie nicht für das, was wir mittlerweile auch zu bieten haben.
Ja.
Darf man ja nicht vergessen. Wir haben eine der angesehensten Sammlungen im Land, ne, was so Skulpturen angeht. Wird leider ein bisschen schlecht vermarktet, würde ich sagen.
Ja.
Aber das haben wir so. Und das war dann erneut der Ausgangspunkt zu überlegen, ja, könnte man denn mit dem Skulpturmuseum woanders hingehen? Und irgendwann kam dann die ehemalige Hauptschule oder auch ehemalige August-Dörr-Schule an der Kammstraße ins Spiel. Das ist ja auch so ein Gebäude aus der Nachkriegszeit. Also wenn man das sieht, hier mit diesen Klassenwohnungen und also schon sehr ungewöhnliche Schulbauten. Ne? Ich komme aus einer Kleinstadt, also da sah die Grundschulen anders aus als da. Aber dieses Gebäude war schon zum Abriss freigegeben. Das stand schon auf der Kann-Weg-Liste.
Stand jahrelang leer. Ne? Also
stand jahrelang leer. Ja. Dann kam die erste Flüchtlingsbewegung. Also dann kamen zum ersten Mal viele Geflüchtete nach Mal. Und dann haben wir gesagt, so, wir müssen Plätze vorhalten und hat einen Teil der Schule dafür hergerichtet. Ganz ging gar nicht, weil es Schimmelbefall schon gab. Und der Teil, in dem der Schimmel war, auch einfach nur versiegelt und gar nicht wurde und nicht zugänglich war. Diese Schule war dann plötzlich im Gespräch als neuer Museumsstandort.
Falls Sie nicht wissen, wo das ist, da wo früher das Hallenbad war.
Genau.
Links daneben, ja. Da ist
ja,
diese Schule.
Ja, ja, genau.
Falls Sie das nicht wissen.
Ich finde es geil. Also das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gewusst. Ich hätte gesagt, ja, neben Friedenspark.
Genau, Friedenspark. Ja. Und das ist genau ein gutes Stichwort auch, Katharina, weil das gehört zu so einem Gesamtkonzept.
Ja.
Ne? Mittlerweile ist ja so, Marschall 66 heißt ja nicht Skulpturenmuseum. Das
genau.
Ist auch klar. Wir waren jetzt da, haben uns angeguckt, Bauvorschritt ist im Plan,
sieht
Posten im Plan.
Aus.
Von den geplanten rund 23 Millionen sind fast 11 Millionen. Förderung ist immer noch ein dickes Brett. Aber das ist so ein Projekt, wo man sagen kann, ach, es geht,
ja, es läuft. Ja, es läuft total. Und,
ja. Auch Marschall 66 ist so ein Ding, wir kriegen so viele Reaktionen. Skulpturmuseum, da gehe ich nie hin. Es ist kein Haus für elitäre Kunstfreunde.
Nein, nein.
Ganz und gar nicht.
Kann jeder hin.
Es ist ein sogenannter dritter Ort. Die Stadtbücherei wird einziehen. Es wird Musikschulkurse da geben. Es gibt eine Künstlerwohnung. Es gibt aber vor allen Dingen auch ein Café.
Ein Veranstaltungsort.
Ein Veranstaltungsraum. Es gibt so eine Matschwerkstatt wahrscheinlich für ne, Kreativkurse der Volkshochschule. Also das ist wirklich so ein Ding, dass das Haus für die Menschen in Mal sein soll.
Ja.
Wo man alles so an einem Ort hat. Und natürlich freut sich das Kulturmuseum, wenn es darüber hinaus dann auch nochmal so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit rückt. Denn
ganz
die Ausstellungsräume
genau.
Sind toll.
Ja.
Wir haben die jetzt nochmal gezeigt. Das ist es auch wirklich wert. Aber wie gesagt, mir gefällt halt von der Idee am besten, dass es ein sogenannter dritter Ort wird.
Ja.
Da kennst du dich auch mit aus. Das ist also ein Ort, der hat nichts. Also der erste Ort ist das Zuhause, der zweite ist die Arbeit und der dritte Ort ist der Ort, an dem ich Menschen treffe, an dem ich mich austausche, in dem es Geselligkeit gibt, an dem es Bildung gibt, an dem Kulturangebote sind. Und das alles wird es da geben. Und ich glaube, wenn das fertig ist, und ich kann mich erinnern, dass der Vorsitzende vom Heimatverein auch schon mal in so einem Gespräch gesagt hat, ach, wir können uns da auch vorstellen, die bewirtschaften ja das Europäische Friedenshaus, das ist ja nur ein Steinwurf entfernt, man geht durch den Park und ist dann da. Naja, dass wir da auch irgendwie noch so profitieren, ne? Dass man dann halt vom Rathausmarkt dann so darüber gehen kann. Ich glaube, wenn das fertig ist, werden Menschen das gut finden.
Das glaube ich auch, absolut.
Man muss denen einfach so sagen, die Tür ist auf für jeden.
Ja.
Ne? Und das ist nicht, das ist für das Museum ganz entscheidend, dass sich deutlich vergrößert, aber es rückt auch so ein bisschen näher an die Menschen ran. Und ich glaube, die Stadtbücherei ist auch froh, wenn sie aus diesem wirklich nicht sehr schönen Domizil im Riegelhaus raus kann.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Ja, wir haben gerade über die Erlöserkirche gesprochen als Veranstaltungsort und so viele haben wir ja nicht davon in Mal. Also es gibt noch das Theater, es gibt den Hagenbusch, wenn dann ein
Scharunschule
natürlich, genau, ne, und so in Kneipen treten hier und da mal Leute auf, Abischpapp oder so. Aber wenn dann ein schöner Veranstaltungsort dazukommt in der Stadt, ist das ein Gewinn.
Absolut, absolut.
Das finde ich auch. Und ich glaube auch, wenn man das gut bespielt und davon anfangen mit einem guten Konzept reingeht, dann kann das wirklich ein schöner Ort für Mal werden.
Ja. Ja, dann apropos Veranstaltungen, kommen wir zu den Wochenendtipps. Ich habe mal drei rausgesucht, stellvertretend. Wir werden natürlich auch, oder auf www.maler-zeitung.de findet ihr natürlich unsere Wochenendübersicht wieder. Genau, aber ich habe mir jetzt für den Podcast mal drei rausgesucht. Ja, wir haben das erste Adventswochenende. Ich habe letzte Woche schon gesagt, keine Ahnung, wo die Zeit schon wieder hingekommen ist, dass wir schon wieder Advent haben. Aber in Mal öffnet schon der zweite Weihnachtsmarkt an diesem Wochenende. Dieses Mal in Altmal rund um die Kirche St. Georg. Wie immer, am Samstag geht es um 15 Uhr los, am Sonntag ab 12 Uhr. Die offizielle Öffnung am Samstag durch den neuen Bürgermeister Thomas Terhorst ist um 16.15 Uhr. Da sind dann wie immer überwiegend private Ausstellerinnen und Aussteller, die ihre selbstgemachten Produkte zum Kauf anbieten. Es gibt natürlich ganz viele kulinarische Angebote, wie es für einen Weihnachtsmarkt dazugehört. Es gibt auch ein bisschen Musikprogramm und ein Highlight ist natürlich am Samstag der Nikolausumzug. Da zieht dann der Nikolaus wieder mit Kindern und Laternen durch die Straßen von Altmal und am Ende bekommen die kleinen Besucherinnen und Besucher natürlich wieder einen Stutenkerl. Da ist der Start um 17 Uhr, also vom Nikolausumzug. Genau, dann wir bleiben beim Thema Nikolaus, auch wenn noch nicht 6. Dezember ist, aber wir gehen in die Richtung, denn am Wochenende ist auch der Nikolausmarkt in Sickingmühle. Da trifft am Samstag um 16.30 Uhr der Nikolaus beim Ruderclub am Kanal ein. Und dann geht's von da aus gemeinsam mit allen Schaulustigen zur Kirche Christkönig, wo es erstmal einen Gottesdienst gibt. Und anschließend gibt's dann einen kleinen Adventsmarkt mit einem kleinen Straßenfest. Und am Sonntag, genau, die Kinder können auch da wieder eben ihre gefüllten Socken wie jedes Jahr mitbringen. Und dann bringt der Nikolaus die für bedürftige Kinder zur Malertafel. Und am Sonntag ist der Nikolausmarkt dann ab 15 Uhr geöffnet. Morgens gibt es wie immer eine heilige Messe natürlich. Um 15.30 Uhr ist das Adventsspiel und um 17 Uhr beginnt dann der große Nikolausumzug durch Sickingmühle. Da ist der Start am Pfarrheim. Und wir bleiben weihnachtlich. Der Chor Gospel and Joy macht am Sonntag um 17 Uhr in der Friedenskirche ein Vorweihnachtskonzert. Programm umfasst humorvolle, mitreißende und bewegende Stücke. Der Eintritt ist frei. Es wird sich über Spenden gefreut. Genau. Dann entlassen wir euch ins Wochenende. Nochmal ein Hinweis, unsere E-Mail-Adresse ist mzredaktion@medienhaus-bauer.de. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Themenvorschläge, irgendwas, über was wir berichten sollen, Ankündigungen, was auch immer, könnt ihr das uns gerne dahin schicken. Ihr findet uns auch auf den sozialen Medien wie Instagram und Facebook. Und wenn ihr als Zuhörerin oder Zuhörer noch ein Abo auf unserer Webseite dalassen würdet, würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen. Dann sage ich danke, Martina.
Sehr gerne.
Danke, Patrick.
Gerne.
Und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Ersten Advent. Tschüss.